Hallo und herzlich willkommen zu den Dachbodengesprächen. Wir sind hier auf meinem schönen Dachboden. Ich bin Saskia.
Und ich bin Sandra. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, total. Folge 3. Was ist dieses ADHS eigentlich? Teil 2.
Ja.
Hallo zurück.
Hallo.
Bevor wir loslegen, möchten wir uns erstmal bei euch bedanken.
Ja, wollen wir.
Wir haben so viele nette Rückmeldungen gekriegt und so viel
positives Feedback, wie man so schön sagt.
Genau, positives Feedback.
Ja, vor allem auch von Menschen, die uns gar nicht kennen. Das fand ich ganz besonders lieb.
Ja,
die einfach auch gesagt haben, ich finde das total toll, dass ihr das macht. Eine war sogar dabei, die hat gesagt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habe gar kein ADHS, aber man weiß es ja nicht so genau. Und trotzdem fand sie es ganz toll, dass wir das machen. Und auch gestern habe ich wieder gesagt gekriegt, dass das viele sehr mutig finden. Ich finde uns gar nicht so mutig. Ist das mutig? Ist das genau, danach habe ich erstmal meinen Mann gefragt und gesagt, sag mal, mir kommt das ja nicht so vor, aber ist das peinlich, was wir da machen? Warum sagen alle, wir sind so mutig? Ich finde das jetzt nicht irgendwie unangenehm oder sowas. Und hat mein Mann gesagt, naja, hast ja noch nichts aus dem Nähkästchen geplaudert. Nee, hab ich jetzt auch nicht vor. Also es geht ja jetzt hier nicht.
Also ich finde mich schon mutig.
Weil du gezwungen bist, dir selber zuzuhören?
Genau.
Ich sehe das ganz anders. Aber die Saskia findet das ganz schwierig, sich selber zuzuhören. Oder dich selber, jetzt weil deine Stimme oder weil du dir überlegst, oh Gott, was habe ich denn da erzählt?
Ja, genau. Ja. Mhm. Genau. Oh Gott, was habe ich denn da erzählt?
Guck mal, was für eine fantastische Überleitung zu dem nächsten Symptom.
Genau.
Was ist es?
Rejection Sensitivity.
So heißt das.
So heißt das.
Was heißt das denn? In German, please. In Deutsch, bitte. Rejection Sensitivity, also die erhöhte Angst vor Zurückweisung. Also mehr als vielleicht andere Menschen.
Ja.
Sorry, aber Männer, glaube ich, per se haben das ja sowieso nicht. Nein, ich möchte das nicht. Nein, ich neige immer zu Verallgemeinerung. Ich möchte das gar nicht.
Es ist tatsächlich auch so, dass ich wirklich viele Männer kenne, die das auch haben.
Ja, okay. Mhm. Gut, es sei ihnen gegönnt.
Ich spreche natürlich mit vielen Männern auch anders im beruflichen Kontext als im privaten Kontext.
Ja.
Und im beruflichen Kontext stelle ich durchaus immer wieder fest, dass Männer, je nachdem, wie die so persönlichkeitsstrukturell aufgestellt sind, es auch Männer gibt, die sehr sensibel sind und sehr viele Ängste haben.
Gott sei Dank.
Ja.
Ja. Also.
Nicht nur Frauen.
Nicht nur Frauen. Ist ja auch gut so. Rejection Sensitivity heißt also, die Saskia zum Beispiel hat also oder macht sich Gedanken übermäßig viele darüber, dass jetzt viele Menschen uns zuhören und sie denken, warum habe ich das gesagt? Wie habe ich das gesagt?
Das denkt Saskia immer. Aber das Problem, also das denke ich wirklich den ganzen Tag ganz viel. Hm? Eigentlich immer, wenn ich mit jemandem Interaktion hatte, jetzt nicht bei jeder Interaktion, aber so, weiß ich nicht, wenn ich mich mit Kollegen unterhalten habe und ein bisschen irgendwas erzählt habe von mir oder so, dann denke ich immer hinterher, oh Gott, das war wieder zu viel oder wie unangenehm, das hätte ich jetzt besser nicht erzählt oder ähnliches. Mhm. Und hier ist es ja sogar aufgenommen. Das
Richtig.
Heißt, man kann es immer wieder anhören und das finde ich Hölle.
Ja.
Ja.
Aber sie sitzt nach wie vor hier.
Genau.
Also haben wir jetzt einfach beschlossen. So, Saskia, Teiltherapeutin, bist du jetzt hier einfach begleitet von uns allen.
Genau, also es ist meine Konfrontationstherapie sozusagen. Wobei ich tatsächlich das auch abgrenzen möchte von sozialer Angst an der Stelle, weil ich bin nicht sozial ängstlich in dem Sinne. Na, also ich würde schon sagen, dass ich vom Grundprinzip her eher ein introvertierter Mensch bin, auch wenn dass meine PatientInnen oder RehabilitantInnen so sicherlich nicht wahrnehmen würden, bin ich aber. Na, ich genieße es sehr, für mich zu sein.
Ja.
So, und meine eigenen Sachen so für mich zu machen, finde ich ganz toll. Ich bin aber nicht sozial ängstlich. Also ich habe keine Angst davor, ja, weiß ich nicht, zu sprechen oder so, ne, grundsätzlich. Also ich denke da nicht vorher so, oh Gott, das kann ich jetzt nicht. Sondern es ist eher hinterher eben.
Hinterher.
Ne? Und das ist eigentlich das, was es kennzeichnet und weswegen ich das als ein Teilsymptom meines ADHS da wahrnehme an der Stelle. Weil das ist etwas, was ich sehr ausgeprägt habe und auch schon immer sehr ausgeprägt hatte. Also so auch schon in der Jugend.
Aber ist das dann auch so, ist das auch so, wenn du das, also bei Menschen, die du kennst, oder hast du das nur bei Menschen, die du nicht kennst?
Egal.
Ach echt, okay. Weil so ausgeprägt, also da sieht man immer wieder, finde ich, also ich finde, wir zwei sind jetzt auch wirklich so gute Beispiele dafür, wie unterschiedlich gewisse Symptomatiken ausgeprägt sind. Manchmal sind sie vielleicht auch gar nicht vorhanden. Dieses Rejection Sensitivity kann ich insofern nachvollziehen, als dass ich auch große Probleme damit habe, wenn jemand Kritik ausspricht und mir einfach nur nett versucht zu sagen, würde ich vielleicht anders machen, bin ich richtig pisst, richtig pisst, finde ich richtig scheiße. Aber jetzt, wenn ich mit Freunden spreche oder sowas, komme ich nicht auf die Idee, das irgendwie zu hinterfragen. Was hast du jetzt gesagt? Wie hast du das gesagt? Ich bin eher dann so, dass ich denke, hast du irgendwas gesagt, was jemandem wehtun könnte? Das ist mehr so mein Ding und was, wo ich ganz, ganz arg drauf achte. Und ich muss auch sagen, bei Menschen, die ich nicht kenne, also wenn man jetzt auf so einer Geburtstagsparty ist, da rede ich tatsächlich, wenn da mehr als 3 Personen am Tisch sind, rede ich einfach nicht mehr. Weil ich einfach dann tatsächlich, da ist es bei mir dann tatsächlich die Sorge und die Angst, was jemand von mir denken könnte, wie ich so bin, was ich so rede. Und ich bin auch jemand, der nicht gerne meine eigene Meinung in die Welt hinausschallert. Das ist immer so, wenn mich einer fragt, kriegt er gerne meine Meinung, aber ich möchte die jetzt nicht so ungefragt rausposaunen, weil ich immer Angst habe, irgendjemandem damit vor die Füße zu treten, weh zu tun. Man weiß immer nicht, man kann unmöglich sagen, welche Sätze oder welche Ansichten jemandem vielleicht in irgendeiner Form wehtun. Und bevor ich da Risiken eingehe, sage ich tatsächlich gar nichts. Das ist ganz komisch. Selbst wenn es ein wirklich Freundeskreis ist, den ich vielleicht schon länger kenne. Also ich merke das, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs bin, sind das mehr als 3 Personen, bin ich sehr, sehr ruhig.
Ja.
Warum auch immer. Ganz komisch.
Bin ich tatsächlich ähnlich? Aber bei mir ist es tatsächlich dann eben die Befürchtung, dass ich hinterher wieder das Gefühl habe, zu viel gewesen zu sein. Und wenn ich einfach fröhlich das mache, obwohl ich introvertiert bin, was ich so tue, ich bin ziemliche Plappertante eigentlich. Und ich weiß, ich habe da halt auch schon in meinem Leben oft die Rückmeldung gekriegt, dass andere sich dann zu sehr zurückgestellt fühlten.
Ja.
So. Ja. Und das ist überhaupt nicht meine Intention, null, gar nicht. Und ich habe auch nicht irgendwie ein ausgeprägtes Sendungsbedürfnis, habe ich tatsächlich nicht, obwohl mir das immer wieder unterstellt wurde. Sondern es ist dann einfach, wenn ich dann so in den Fluss komme,
genau,
ich bin dann so begeistert von, ne, und bin dann voll in der Sache drin und gehe mit. Und es ist zum Beispiel auch bei mir definitiv so, wenn mir jemand erzählt, ja, mir ist das und das passiert und dann war ich im Krankenhaus und so, dass ich dann sage so, oh, das kenne ich, hatte ich letztes Jahr auch und da war ich dann auch im Krankenhaus.
Weil man mitfühlt.
Genau.
Aber nicht, weil man jemandem absprechen müsste, so, dir geht's schlecht, mir geht's viel schlechter.
Ja, genau.
Ja,
aber es wird halt von vielen Menschen so verstanden, so, oh, jetzt bezieht die das wieder auf sich.
Ja.
Und das ist etwas, das merke ich in Gesprächen tatsächlich eher nicht, dass ich das mache, aber ich hinterfrage das dann hinterher und denke dann so, oh scheiße, das hast du jetzt wieder gemacht.
Ja.
Und es ist für mich aber eher Beziehung, Kontakt herstellen. So, ne? So, oh, ich verstehe dich. Ne? Also das ist eher, dass ich im Gespräch drin bin. Das heißt dann auch nicht, dass ich dann meine Geschichte erzählen möchte, sondern einfach nur, oh, ich kann dich nachvollziehen, erzähl ruhig weiter.
Genau.
So,
ja,
ne?
Ja,
also,
ja.
Und das kommt aber bei ganz vielen Menschen anders an. Und ich glaube, dass wenn man immer wieder solche Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat, von klein auf an, dass sich dann eben sowas wie diese Rejection Sensitivity eben einfach ausbildet.
Ja.
Es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, dass eben Kinder viel mehr kritisiert werden, wenn die ADHS haben. Da gibt es so Zahlen, ob die jetzt, sage ich mal, wirklich valide sind, kann ich nicht sagen. Aber dass man eben im Kindesalter schon 20.000 Mal mehr Kritik erfährt, als ein neurotypisches Kind.
Ja.
Und das kann ich tatsächlich so von meiner eigenen Wahrnehmung her unterschreiben, weil ich schon den Eindruck habe, jetzt nicht als Kind besonders viel, also jetzt, meine Eltern waren jetzt nicht unliebevoll, aber dass ich ganz oft gehört habe, mein Gott, jetzt stellst du dich wieder so an, das nächste Mal nehme ich dich nicht mit oder kannst du dich nicht mal ein bisschen zusammenreißen oder warum machst du das denn jetzt nicht einfach? Wieso muss ich dir das denn jetzt schon wieder sagen? Solche Sachen, ne? Und immer wieder diese Enttäuschung, also immer wieder dann eben enttäuscht zu haben und das nicht gut genug gemacht zu haben, das ist was ich tatsächlich gut kenne.
Ja. Wenn du das jetzt so sagst, bin ich gerade am Überlegen, dass, also mir fällt dann immer wieder auf, dass ich das tatsächlich auch bei meiner Tochter noch relativ häufig mache, weil ich zwischendurch immer wieder vergesse, dass ich es eigentlich nicht so machen sollte, aber weil man natürlich dann auch sehr oft an den Punkt kommt, wo man einfach denkt, boah, jetzt habe ich aber jetzt, oh toll. Gott noch, also gestern waren auch wieder so Situationen, wo sie übermäßig emotional reagiert hat und wirklich 15, 20 Minuten ununterbrochen bitterlich geweint hat über etwas, was eigentlich völlig banal war und was zwar doof war in dem Moment, aber wo man dann schon denkt, naja, komm, jetzt bist du 11. Also, ne, das ist schon sowas, jetzt solltest du emotional schon in der Lage sein, das irgendwie anders zu verarbeiten. Aber was man ja auch weiß, ist, dass diese emotional-sozialen Geschichten bei ADHS-Kindern, die hängen einfach da ein paar Jährchen hinterher. So 2-3 Jahre, sagt man, glaube ich, von der Entwicklung her, emotionalen Entwicklung, das habe ich bei ihr gestern wieder extrem festgestellt. Und da muss ich mich wirklich tatsächlich zusammenreißen. Ich versuche am Anfang da noch sehr verständnisvoll zu sein, aber gestern war dann auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, also wirklich, jetzt hast du jetzt hier aber schon eine Viertelstunde bitterlich geweint, das ist nicht so schlimm und nächste Woche ist wieder alles anders. Das war gestern, und was ich aber gerade auch noch sagen wollte, was gestern nämlich auch war, wo du das sagtest mit diesem, man ist so zu viel. Was ich relativ häufig feststelle, ist, dass ich wildfremden Menschen Dinge erzähle, die sehr privat sind. Also nicht privat in Form von geheimnisvoll oder sowas, sondern ja, wo ich so tue, als wenn ich diese Person jetzt irgendwie schon total lange kenne und der Gott weiß, was erzähle. Die finden das dann zwar immer alle ganz nett. Also gestern war das auch so eine Situation von der Mutter, die ich jetzt zweimal gesehen habe. Und der habe ich auf einmal ganz viel erzählt und ich war so im Fluss drin, dass ich der wirklich 40 Minuten ein Kotelett ans Ohr gequatscht habe. Die aber hinterher dann sagte, boah, ich fand das so nett, wir hätten jetzt hier auch noch länger sitzen können. Ich höre dir so gerne zu. Und ich so, oh mein Gott, wie unangenehm. Jetzt hast du hier wirklich 40 Minuten im Monolog gehalten, tatsächlich über das Thema ADHS und Kinder und so weiter und so fort. Aber das ist das, dieses, ne, man ist im Fluss und man meint das ja auch alles gar nicht böse, aber man hat komischerweise, erzählt man dann fremden Menschen
ja
irgendwie viel und das passiert mir relativ häufig.
Ja.
Aber ich glaube, also ich hatte ja jetzt heute, ich komme jetzt gerade auch wieder quasi aus dem Job, wie man dann so schön sagt, ich hatte Besichtigung heute schon, Immobilienbesichtigung und ich glaube, dass das tatsächlich in meinem Job sehr hilfreich ist, weil ich immer als Makler gelte, der anders ist als andere, weil ich einfach, glaube ich, weil ich relativ schnell von mir persönlich erzähle und dann auch schon mal so Sachen erzähle, vielleicht jetzt nicht jeder so erzählen würde, weil er einfach gut dastehen möchte und ich bin da ja so, ich laber ja dann, wie mir der Mund gewachsen ist. Und das finden tatsächlich die meisten Menschen und die meisten meiner Interessenten tatsächlich sehr positiv.
Ja.
Von daher ist das ja eigentlich nichts Negatives, aber es kommt vielleicht auch nicht jeder so gut damit klar oder es gibt Menschen, die sagen, oh, das ist mir aber zu viel und warum redet die denn so viel? Und wenn man das schon mal gesagt kriegt, glaube ich, dann ja, dann ist das so wie bei dir, dass du das total zerdenkst.
Genau. Aber was tatsächlich auch ist dieses mit der Kritik, ne? Also dass das eben dann sowas auslöst wie, oh, das war jetzt ganz schlecht, was ich gemacht habe.
Genau.
Ne? So, obwohl das vielleicht gar nicht die Intention der Kritik war, sondern nur vielleicht auch ein Hinweis, ne? Ich bin da tatsächlich auch dazu übergegangen, zu versuchen, solche Sachen, also wenn mir jemand sagt, ach guck mal, schreib doch im Abschlussbericht das nächste Mal ein bisschen mehr nochmal über die Schmerzproblematik oder so, dann sage ich ja, okay, danke, ne? Und versuche das wirklich für mich, gerade wenn das fachlich ist, ne?
Ja,
versuche das für mich einfach pragmatisch abzulegen,
ja,
und zu sagen, okay, das nächste Mal hier innere Notiz, ne? Und das Gefühl gar nicht erst hochkommen zu lassen, weil ich weiß, dass das Gefühl in dem Moment kein Recht hat, in Anführungsstrichen. Ja. Also ich versuche das Gefühl dann wegzupacken wieder. Mhm. Ne? Weil es ist nicht immer richtig und gut, Gefühle wegzudrängen, aber in dem Fall ja, weil wenn ich das Gefühl zulassen würde, dann kommt ja ein Rattenschwanz hinterher. Ja. Ne? Dann kommen Grübelgedanken dazu, oh nein und so, und das verstärkt das Gefühl dann wieder und dann pusht sich das so hoch. Mhm. Und das ist ja an der Stelle überhaupt nicht zielführend und nicht hilfreich, schon gar nicht bei der Arbeit.
Ja.
Und da habe ich wirklich geübt, dann innerlich zu sagen, so nee, stopp, ne, Gefühl weg in die Ecke wieder, ne, das kann man tatsächlich üben, das Gefühl dann gar nicht, sich nicht in das Gefühl reinfallen zu lassen, sondern direkt eine Distanz zu dem Gefühl aufzubauen und zu sagen, nee, ne, du kommst jetzt zwar hoch, aber du hast nicht recht.
Ja.
So, und ich mache jetzt nichts mit dir.
Ja.
Ich mache da nichts gedanklich weiter mit, sondern ich sage dann, ich nehme das auf, was mir gesagt wurde und markiere das innerlich für mich, damit das beim nächsten Mal ich das eben verbessern kann. So, das gelingt mir im beruflichen Kontext ganz gut, aber auch nicht immer. Und im Privaten ganz schlecht.
Ja, also wenn mein Mann mir sagt, was das und das hättest du jetzt aber so machen können, der ist ja auch immer, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, der ist ja auch sehr strukturiert und sowas. Und wenn dann irgendwie kommt, naja, wieso hast du das denn jetzt nicht so und so gemacht, da könnte ich den auch wieder, also ich könnte den sehr oft töten. Das ist dann auch immer so ein Moment, wo ich sage, warum? Das ist so einfach, sag mir das doch nicht, aber ich hab das doch. Also schon so ein, irgendwie so ein innerliches Rumgebrülle. Nach außen hin werde ich dann einfach rotzig und frech und richtig so, und was ich ja auch am allerschlimmsten finde, ich glaube, das haben auch ganz viele ADHSler, wenn man gesagt bekommt, was man zu tun hat.
Es kommt drauf an,
mach das doch, mach das doch, jetzt mach das doch, und kannst du, und könnte ich ausrasten. Ausrasten.
Aber das ist auch, wenn man es jetzt mal streng nimmt, keine gute Kommunikation.
Natürlich nicht.
Ne? Weil ich finde immer mit Ich-Botschaften, wenn jemand zu mir sagt, also ich würde das jetzt so und so machen, kann ich persönlich das viel besser annehmen, als wenn dann jemand sagt, was machst du denn da? Wieso machst du das denn jetzt nicht so und so? Ja, weil das dann eben vorwürfig auch irgendwo ist, unterschwellig. Ja. Ne? Weil es ist eine Du-Botschaft. So, und ich... Ich habe gerade eine kleine Fliege zerdrückt, Entschuldigung. Deswegen das Geräusch. ich finde es wirklich wichtig, dass es nicht nur die eigene Sensibilität ist an der Stelle, sondern dass auch Menschen einfach manchmal nicht wertschätzend mit einem kommunizieren.
Ja, wobei man natürlich, wenn man, ich sag mal, so in so einer Partnerschaft, dieses alltägliche Miteinander ist ja schon auch schwierig, da immer dran zu denken, okay, und ich denke jetzt gerade daran, dass ich meinem Mann dann sagen würde, hör mal, kannst du vielleicht in Zukunft einfach mal anders mit mir reden und nicht immer so diese, wie war das gerade?
Du-Botschaften
hier so rausposaunen, das finde ich doof. Da sagt man manchmal wahrscheinlich immer, meinst du, ich habe nichts anderes zu tun
in meinem Leben. Aber das ist ja auch etwas, was man tatsächlich üben kann.
Ja.
Ne? Weil die Frage ist, warum stülpe ich jemand anderem das so über? So, ne? Also wenn ich dir jetzt so überstülpe, wieso machst du das jetzt so und so? Wieso machst du es nicht einfach so und so? Ne, das ist ja ein Überstülpen auch. Und jetzt ist es halt so, dass wir unter Umständen da noch empfindlicher auf diesem Ohr hören.
Ja, unter Umständen, als, ich weiß nicht, so, ich würde sagen immer. Ne?
Als jemand anderes. Und ich finde es aber auch allgemein nicht in Ordnung. Ne? Also, klar passiert das im Alltagskontext, könntest du mal bitte eben oder so, ne?
Ja.
Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja eine Frage, eine Bitte, ein Bedürfnis, das an dich gerichtet wird. Aber wenn ich sage, wieso machst du das jetzt so und so?
Ja.
Ja? Oder, mein Gott, jetzt beeil dich doch mal ein bisschen, was soll das denn, ne? Wieso bist du schon wieder hier so am, so? Das sind Vorwürfe.
Ja,
sorry.
Das ist schon, ja.
Deswegen finde ich das aber dennoch wichtig, das auch zu sagen, weil das gilt natürlich auch außerhalb von ADHS. Für mich,
ne?
Dass ich wichtig finde, dass man mal überdenken kann, gerade in Partnerschaften, die schon länger gehen, wie man eigentlich miteinander redet.
Genau.
So, ne? Weil das tatsächlich auch ohne Rejection Sensitivity zu Problemen in der Partnerschaft führen kann.
Ja. So. Ich würde sagen, das ist somit eins der Hauptprobleme. So. Generell Kommunikation.
Ja, also vorwürfige und wenig bei sich bleibende und mitteilende, warum möchte ich das jetzt? Na, er könnte ja auch sagen, hör mal, das stresst mich jetzt gerade total, dass du hier so lange brauchst. könnte mir mal überlegen, dass du das ein bisschen anders machst, weil ich finde das jetzt gerade für mich ganz schwierig. Mhm. Ne? Also da ist dann ja vorweg schon mal, warum er das Anliegen an dich hat, das schneller zu machen.
Ja.
Dann ist es ja schon mal für dich nachvollziehbarer und dann könntest du ja denken, ah, okay, nee, ich will ja auch nicht, dass er gestresst ist, als dass er sozusagen einfach nur sagt, mein, kannst du jetzt mal hier ein bisschen hinmachen?
Ja.
Ne? Das dann nur als Vorwurf ankommt. Das heißt, wenn ich das verknüpfe mit einer Bedürfnisäußerung, dafür muss ich aber klar haben, welches Gefühl habe ich jetzt gerade und welches Bedürfnis ist da dran geknüpft und das dann zu kommunizieren. Und das, da hapert es bei vielen Menschen schon, weil die überhaupt nicht klar haben, was für ein Gefühl ist das jetzt und was für ein Bedürfnis.
Ja.
So, kurzer Exkurs beendet. In Bezug auf die Rejection Sensitivity, was ist denn das für ein Gefühl, was dann da kommt, wenn man sich dann so fühlt?
Was das für ein Gefühl ist?
Ja,
wenn mir einer sagt, na, das hast du jetzt aber nicht gut gemacht.
Ja,
ich fühle mich scheiße, ganz klein gemacht.
Klein gemacht?
Mhm. Klein gemacht, nicht gut genug. Ja. Alle sind besser als ich.
Also Wertlosigkeit.
Genau. Ja, das passt dann, möchtest du gerade in die Richtung ständige Selbstkritik?
Da können wir jetzt direkt mal hingehen, weil auch die ständige Selbstkritik, das wies ja gerade darauf hin, dass die Rejection Sensitivity, dass das etwas ist, was eigentlich den Selbstwert schützen soll. Ne? Also man möchte eigentlich nicht kritisiert werden, weil das eben direkt an den Selbstwert geht.
Ja.
So. Und die ständige Selbstkritik, was macht die denn mit dem Selbstwert?
Ganz klein.
So, hilft nicht, ne?
Nö.
Nee.
Gar nicht.
So, aber das ist natürlich etwas, was da direkt hinten dran hängt, weil die, die ständige Selbstkritik natürlich dazu führen soll, dass man gar keinen Scheiß macht erstmal im ersten Schritt, der kritisiert werden kann von außen.
Ja.
Oder?
Ja.
Das heißt, da ist dann so das Verinnerlichte, die verinnerlichte Kritik von außen, macht man dann schon mal sozusagen antizipatorisch schön selber.
Ja, stimmt. Ja.
So, hilft dem Selbstwert aber auch nicht.
Ja, das stimmt.
Im Gegenteil. Wenn das von einem selber kommt, dann ist das für den Selbstwert mindestens genauso schädlich. So. Und was passiert, wenn der Selbstwert immer angekratzt wird? Naja, da geht es einem auch nicht besonders gut mit einem selbst.
Nee, das stimmt. Also ich habe immer das Gefühl, also ich würde mich jetzt schon als deutlich selbstbewusster beschreiben und ich fühle mich selbstbewusster, sagen wir es mal so, jetzt mit den Jahren einfach. Früher war das sicherlich nicht so, aber jetzt mit den Jahren auch so mit der Selbstständigkeit und dem, was man so zurückgespielt bekommt jetzt in den letzten Jahren und wo ich immer so gerne sage, ja, mein Gott, ey, ich bin 50, mir kann keiner was, leck mich doch. Also, ganz ehrlich. Aber grundsätzlich geht's mir dann doch manchmal schon so, dass ich dann immer, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, es hat auch diesen bestimmten Namen, wo ich immer an Opossum denke, was gar nicht richtig ist, dieses, oh mein Gott, irgendwann fällt mal auf, dass ich gar nicht so toll bin.
Wie so, heißt das nochmal?
Ah, ja, genau. Also das ist dann das ist dann mehr so die Angst davor, dass irgendjemand mal irgendwie feststellt, naja, die Justen, die ist ja jetzt auch nicht so prall und
eigentlich
so toll.
Eigentlich kann die gar nichts.
Die kann eigentlich nichts. Und dieses Gefühl habe ich schon immer unterschwellig, aber ich wirke schon eher selbstbewusst nach Hause und würde mich jetzt auch schon als normal selbstbewusst bezeichnen. Aber ich glaube, wenn mir einer sagt, hör mal, du bist aber so richtig kacke und das hast aber so richtig scheiße gemacht, dann falle ich, glaube ich, auch in mich zusammen. Und sitze in der Ecke und weine.
Ja, die Frage ist, wie lange hält das an? Ne? Also ich finde, dass man dann erstmal getroffen ist, gerade wenn man da ein Thema hat, ist ja irgendwo auch nachvollziehbar. Die Frage ist, wie schnell erholt man sich wieder oder erholt man sich überhaupt davon? Oder ist das dann etwas, was einen wirklich tagelang hinterherläuft? Ne? Also ich habe bei solchen Sachen, wenn ich mich dolle kritisiert fühle,
was mache ich mal so neben? Beruflich oder?
Ja, beruflich eher. Also privat.
Privat gibt es an uns überhaupt nichts zu kritisieren.
Ja, da passiert es mir tatsächlich einfach, weil ich nicht so breit aufgestellt bin an der Stelle.
Du bist einfach nicht sozialisiert, das macht es sehr einfach.
So. Ja, ich bin einfach nicht, das ist ja da bei dir mal als merkwürdig irgendwie deklariert worden von einer therapeutischen Kollegin, dass du nicht in Vereinen angehören möchtest und ähnliche Sachen, und das möchte ich halt auch nicht.
Ja.
Nicht, weil ich das blöd finde, dass andere Leute das machen. Ich freue mich total, wenn andere Leute das schön für sich finden und wenn die da für sich was draus ziehen, aber es ist einfach nicht meins. Wie gesagt, ich bin auch eher introvertiert, so dass ich da privat, sage ich mal, vielleicht, da könnte man mir jetzt unterstellen, dass das ein Schutz ist. Ist es aber vom Gefühl her eigentlich nicht, sondern ich umgebe mich halt lieber mit ganz wenig Menschen, die ich sehr mag.
Mit den richtigen halt.
So, ne? Die ich sehr mag und die zu mir passen. So.
Ja.
Und ich bin nicht so der Großgruppenmensch. Also, dass ich da mit ganz vielen Leuten dann feiern muss. Mhm. Aber das liegt nicht daran, dass ich die ganze Zeit Angst habe, dass die mich kritisieren. Aber wenn bei der Arbeit wenn es eine objektive Kritik ist, ja? Also, wenn mir eben zum Beispiel sowas gesagt wird, was ich gerade als Beispiel hatte, ne? Dann ist es für mich völlig okay. Mhm. Wenn aber jemand dann nur die Augenbrauen hochzieht,
oh Gott,
wenn ich was sage.
Oder Augenrollen.
Augenrollen, ja. Mm. Oder einatmet. Mm. Oder wegguckt. Ja.
Mhm. Schwierig.
Das nehme ich alles wahr.
Ja.
Und zwar sofort.
Ja.
Und
auch.
Dann bin ich sofort in meinem Kopf, ach du Scheiße, was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Ja. Und dann fange ich an, sozusagen parallel zu dem, was ich gerade rede, zu prüfen, was ich gerade rede und schon in so eine Selbstkritik zu verfallen und dann zu denken, so, oh, das war jetzt aber richtig scheiße. Gleichzeitig bin ich aber auch irgendwie wütend auf die Person.
Ja.
So, und dann passiert
schon aus Trotz und
Scham.
Scham, genau. Mhm.
So, und dann, und hinterher habe ich einfach nur das Gefühl, das war jetzt einfach ein riesen Haufen Scheiße, weil ich mich dann auch nicht mehr darauf fokussieren kann, was will ich jetzt eigentlich gerade sagen. Das kommt zwar in der Regel trotzdem noch einigermaßen kompetent raus, aber für mein eigenes Gefühl ist es nicht so, weil die ganze Zeit diese negative Gefühlsspirale in meinem Kopf dann parallel mitläuft.
Ja.
Und das finde ich ganz schwierig. Und das passiert mir auch beruflich.
Ja.
Also in so Kontexten, wo ich in einer größeren Gruppe sitze, Team oder so, und wenn da jemand ist, von dem ich das Gefühl habe, okay, der oder die hat jetzt ein Problem mit mir, wo ich tatsächlich denke, dass ich da in der Regel auch nicht schief liege, weil ich da einfach
Gefühl.
Ja, also ich kriege das schon mit. Und das ist halt ein Problem, was viele ADHSler haben, dass die ein sehr feines Gefühl dafür haben, Schwingungen
genau.
zu spüren. Mhm. Ja, ich fühle das. Also ich kriege das auch aus dem Augenwinkel mit, wenn jemand dann auf einmal was macht. Ich nehme ganz viele Details in solchen Situationen ganz schnell wahr.
Ja.
Und das ist echt ein Problem, weil dass dann eben jemand anders würde dann einfach weiterreden und würde gar nicht mitkriegen, dass da die Augen verdreht oder so.
Genau. Ne?
Und ich kriege das dann alles mit und bin dann sehr in meinem Kopf.
Ja.
Und wenn ich sehr in meinem Kopf war, dann ist hinterher eben so, oh, das war jetzt scheiße. Mhm. Und dann geht die Selbstkritik los. Mhm. Ne? Oh, das hätte jetzt aber auch Mist. Und oh, jetzt ist das wieder. Und das ist ja so anstrengend. Mhm. Und warum? Und, und dann drehe ich mich da so im Kreis.
Ja.
So, dann kann das tatsächlich sein, dass ich mir dann manchmal jetzt sage, hey, egal, wenn du morgen wieder wach wirst, dann ist es okay. Ne? Schlaf einfach jetzt eine Nacht drüber.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass das dann den ganzen Tag wieder aufpoppt.
Ja. Ja, es ist, also beruflich gesehen würde ich da bei mir jetzt auch sagen, da würde ich stärker reagieren. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dadurch, dass ich ja selbstständig bin und um mich herum quasi niemanden habe, ich habe keine Mitarbeiter, ich habe keinen Chef, der mir irgendwie was sagt, bin ich da natürlich in so einer bequemen Zone. Ich bin ja mein eigener Chef und ich an mir selber rummäkeln, tue ich natürlich auch, macht mich ja aber dann in erster Linie ja nur besser. Aber wo ich tatsächlich ganz arg drauf reagiere, ist im Bereich der Kindererziehung. Also sprich, wie gehe ich mit meinem Kind um? Und das hat ja auch ganz viel, also es ist ja generell alles sehr komplex und alles miteinander irgendwo verwoben. Und dadurch, dass meine Tochter ja auch ADHS hat, ist das schwierig für mich, da von außen Kritik anzunehmen und die dann auch irgendwie in irgendeiner Form vielleicht zu verarbeiten und dann auch schon mal das eine oder andere zu sagen, okay, könntest du anders machen? Also da höre ich eher auf dich, wenn du sagst, hör mal, das könntest du vielleicht ein bisschen anders machen beim nächsten Mal, wenn die Situation wieder aufkommt, weil ich immer mich total schnell angegriffen fühle, weil ich habe immer das Bedürfnis, ich muss die in Schutz nehmen vor meiner Familie tatsächlich auch oder vor Freunden. Ich muss immer gucken, dass keiner dieses Augenrollen, also das ist für mich einfach die größte, so ein Horror, dass jemand da steht und meine Tochter erzählt was und das ist immer sehr konfus, wenn sie was erzählt durch das ADHS. Das geht von Höcksken auf Stöcksken und hinten durchs Auge und man versteht gar nichts. Ich verstehe sie, aber dann habe ich immer das Bedürfnis, mich zu erklären anstelle ihrer, weil ich Angst habe, dass da jemand steht mit den Augenrollen und sagt, boah, ist ja furchtbar, man versteht die gar nicht. Also da bin ich extrem empfindlich und kann diese Kritik, die eventuell jemand äußert, an ihr nicht vertragen und bin aber auch sehr empfindlich, wenn jemand zu mir sagt, hör mal, das musst du aber anders machen und ach, das geht aber so gar nicht und was dann Menschen so sagen.
Ja.
Also ich habe auch, muss ich jetzt tatsächlich gestehen, jetzt wo wir hier so sitzen und auch jetzt die letzten Folgen so abgesprochen oder besprochen haben, habe ich mich jetzt erst getraut, nach 3 Jahren einer guten Freundin von mir zu sagen, dass ich das richtig schlimm und verletzend fand, dass sie vor 3 Jahren zu mir was gesagt hat, weil ich gesagt habe, dass ich der Therapeutin oder der Psychiaterin vertraue und wir dem Kind Medikamente geben, damit sie in der Schule besser klarkommt mit dem ADHS. Und da habe ich halt einen Spruch gekriegt, der relativ schnell rausgeschossen kam, aber ich habe mich nie getraut, das zu sagen. Und ich habe tatsächlich erst letzte Woche ihr gesagt, hör mal, ich fand das richtig schlimm. Das hat mir total wehgetan und ich habe auch sofort wieder die Pipi in den Augen gehabt, als ich ihr das gesagt habe. Und das tat ihr auch total leid, aber ich habe den Faden verloren. Ach, ich wollte eigentlich nur sagen, dass diese ständige Selbstkritik, die man hat, ich habe das Gefühl, dass das weniger im Moment auf mich gemünzt ist, sondern ich immer dass eher das Gefühl habe, die Kritikfähigkeit ist beim Thema Erziehung meines Kindes, da bin ich ganz empfindlich, sehr, sehr empfindlich, und wenn es um meinen Job geht. Aber so, ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn mir einer sagt, ich finde dich doof, dann kann ich das auch akzeptieren.
Genau, das kann ich tatsächlich auch. Ich habe das auch nicht mehr so ausgeprägt wie früher. Ja, also früher habe ich wirklich die ganze Zeit so mich selber kommentiert. Dass, wenn ich nur für mich bin, habe ich das überhaupt nicht mehr. Also da habe ich wirklich auch dran für mich gearbeitet. Da hat auch die Diagnose tatsächlich geholfen, weil ganz viele Sachen sind ja diese verinnerlichten Kritikpunkte, die ich beispielsweise als Kind dann gehört habe, für die ich mich dann selber weiter kritisiert habe innerlich. Und das habe ich komplett abgestellt.
Ja, wenn man das so annehmen kann, das ist so.
Genau.
Ich bin so.
Ich akzeptiere mich deutlich besser jetzt mit 50.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hat auch echt wirklich so viel damit zu tun, wenn man älter wird.
Ja, aber es hat für mich auch was, also so in meinem, wenn ich den Verlauf bei mir mehr angucke, klar, aber dass man älter wird, hat ja auch was damit zu tun, dass man mehr Erfahrung mit sich gesammelt hat. Und wenn man, sag ich mal, positive Erfahrungen mit sich gesammelt hat oder eben dann irgendwann so eine Diagnose zum Beispiel hat und dann das Gefühl hat, jetzt verstehe ich so einiges, ist es ja auch leichter zu sagen, ich akzeptiere mich jetzt in dem, stimmt. Weil ich einfach weiß, dass das nichts damit zu tun hat, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht wertvoll bin, dass ich nicht liebenswert bin und so weiter. Ja, was vorher immer alles dann mit aufgepoppt ist. Das poppt jetzt einfach da nicht mehr mit auf. Und ich schaff's auch manchmal, dass wenn dann da eine Kritik kommt, also dieses Augenrollen oder so, schaffe ich es auch tatsächlich manchmal trotzdem, dass ich mir selber dann sage, das ist ihr Problem und nicht deins.
Ja.
So, ne? Ja. So, aber manchmal bin ich auch, je nachdem, wie ich gerade aufgestellt bin, es gibt ja auch, und da ist vielleicht so ein bisschen ein kleiner Bogen, dass man manchmal hormonell sowieso, sage ich mal, etwas ausnahmezustandmäßig unterwegs ist und gereizt und weiß ich nicht. Und dann an solchen Tagen kann ich das natürlich weniger gut, weil das kann man sich ja vorstellen, wenn das fast schon relativ voll ist, dann fehlt halt nur noch der eine Tropfen und dann läuft's über. Mhm. Und wenn ich aber, sag ich mal, innerlich ganz gut aufgestellt bin, dann ist das Fass relativ leer und dann kann der Tropfen da reinkommen und dann kann ich den jetzt nicht ganz wegatmen, aber schon relativ schnell eben das zur Seite schieben wieder und mich nicht auf das Gefühl einlassen und dann kommt auch keine Scham und kein, was dann da so an Rattenschwanz hinterherhängt.
Ja. Ne?
Ja. So, also insofern, aber die ständige Selbstkritik ist etwas, was ich bei ganz, 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 ganz vielen Menschen sehe, auch ohne ADHS. Das heißt, das ist etwas, was jetzt bei uns so ein bisschen an dieser Rejection Sensitivity geknüpft ist, aber was bei ganz vielen Menschen ein Punkt ist, mit psychischen Problematiken ein Punkt ist, der schon sehr groß ist.
Ja.
Ne? Das heißt, das würde ich jetzt sagen, ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von ADHS, wie ganz viele andere Sachen auch nicht, sondern da ist es immer wichtig, dass man die ganze Sache sich mal im Zusammenspiel der Symptome anguckt,
ja.
Ne? Weil ich denke, dass sich auch viele Menschen ohne ADHS in unseren Punkten wiederfinden können.
Ja, ja, das ist ja, ne, gesellschaftlich auch einfach eine Geschichte,
so
mit dieser Selbstkritik.
Ja, also man ist ja, also viele sind ja so erzogen worden, also gerade in unserem Alter, von der Generation von Eltern, die, sage ich mal, die Nachkriegsgeneration war und die auch einfach schwierig erzogen wurden von der Kriegsgeneration.
Ja.
Und ich denke, das wird sich jetzt ändern mit den Generationen, die jetzt so nachwachsen. Aber wir sind auf jeden Fall noch sehr geschädigt, in Anführungsstrichen, von übermoralischen Vorstellungen und funktionieren müssen und, ne, also das, was die Nachkriegsgeneration so mitgekriegt hat.
Ja, genau. Das war jetzt gerade mein Laptop, was eine Mail angekündigt hat. Ich habe mal den Lautsprecher aufgemacht.
Genau, ja. Wir hatten den vorhin an und jetzt, ja. Genau.
So, zack. Die ständige Selbstkritik und dann folgt direkt quasi die Überanpassung. Passt.
Ja, geht in die gleiche Richtung.
Genau.
Ne? Also mache ich persönlich.
Ich mach's gar nicht.
Ich überlege auch gerade, mache ich persönlich am Anfang, wenn ich in einen ganz neuen Kontext komme. Ne? Das ist so ein bisschen dieses erstmal nichts sagen. Erstmal zurückhalten.
Ja. So. Ah, okay, ich mach's doch.
Psychologisch würde ich schon sagen, dass das eine Form von Überanpassung ist, weil wenn du dich authentisch verhalten könntest,
würdest du ja sein, wie du bist. Ja, hast du recht. Ach komm, guck mal, habe ich glatt gelogen jetzt hier.
So, ne? Ja. Das ist auch Überanpassung. Ja, Überanpassung muss nicht bedeuten, dass man zu allem Ja und Amen sagt, sondern einfach, dass man
schweigt.
Ja, erstmal mitschwimmt, ne? Es ist ja auch nicht immer eine schlechte Strategie. Problematisch wird's, wenn das eben dauernd passiert. Und das passiert bei dir nicht und bei mir auch nicht.
Richtig. Mhm.
So, ne, weil du hast gerade gesagt, du magst deine Meinung immer nicht sagen. Da geht's mir immer ganz anders. Ich habe eine sehr starke Meinung in der Regel. Was dann aber wieder dazu führt, dass ich hinterher denke, so, vielleicht hättest du das doch ein bisschen moderater oder ein bisschen diplomatischer formulieren können. Ich bin da, wenn ich dann einmal raushaue, bin ich sehr klar. Also nicht beleidigend, aber sehr klar.
Ja, eine starke Meinung habe ich auch, aber ich...
du hältst sie zurück.
Ich halte mich da total... Aber
ich
bin auch Schütze.
Ja, aber das ist tatsächlich...
Schützen sind sehr diplomatisch.
Ich bin Skorpion, ja, die sind nicht so diplomatisch. Trotzdem ist das dann theoretisch Überanpassung.
Ja,
nee, ne? Wenn du eine Meinung hast.
Genau, mir geht es ja auch eigentlich jetzt nicht darum, wie gesagt, ich stelle dieses, ich möchte meine Meinung raushauen, einfach nach hinten. Oder ich sag mal, ich bin dann eher so, dass ich sage, es ist meine Meinung und die muss jetzt hier wirklich keinen interessieren, es sei denn, ich werde danach gefragt. Aber mir ist es viel, 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 viel wichtiger, dass mein Gegenüber sich in keinster Weise von mir in irgendeiner Form verletzt fühlt.
Das möchte ich auch nicht. Aber ich...
Das fällt dir dann hinterher ein?
Ja.
Nee.
Doch.
Ja? Echt?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Das reflektiere ich dann in dem Moment
nicht.
Also wenn ich dann das Gefühl habe, zum Beispiel, ich irgendwo sitze und es um eine fachliche Diskussion geht und ich da einfach eine andere Meinung habe und auch der Auffassung bin, dass meine Meinung fachlich fundierter ist.
Ja, aber ich würde mal sagen, fachlich ist das ja auch völlig angebracht. Dann ist es eine fachliche Diskussion.
Ja, aber würdest du das machen?
dann würde ich es tatsächlich auch machen.
Ah, ja, okay.
Also wenn ich da jobmäßig eine andere Meinung habe, dann ist das eine Sache. Aber okay, im privaten Bereich hätte ich...
Ja, da hast du recht. Im privaten Bereich bin ich da auch vorsichtiger. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel einfach nur mit Nachbarn unterhalte oder so und die mir irgendwie was erzählen und ich da komplett anderer Meinung bin, dann sage ich das tatsächlich auch nicht.
Ja, ja. Also es gibt ja einfach auch, die habe ich so im Freundes- und Bekanntenkreis, einfach Menschen, die... ich sag mal auf gut Deutsch, die ballern halt drauf los, ohne dass sie merken, dass man vielleicht den einen oder anderen Satz entweder anders formulieren hätte können oder am besten vielleicht auch gar nicht gesagt hätte, weil sie einfach gar nicht merken, was man bei anderen Menschen damit anrichtet. Es kann aber auch damit zu tun haben, dass ich einfach da so empfindlich bin und des Öfteren gedacht habe, so musste das jetzt gesagt werden, das finde ich jetzt aber doof, da bin ich jetzt traurig drüber.
Da sind wir jetzt auch noch an einem anderen Punkt. Das ist nämlich, geht in die Richtung von der extremen Empathiefähigkeit, ne? Dass du schon antizipierst, was es für jemand anderen bedeuten könnte, wenn jemand etwas sagt. Ja,
ah, da steht's ja. Ja, genau. Und deswegen mag ich nicht so gerne. Nein, das kann man so auch nicht sagen. Also es gibt Menschen, die völlig frei einfach dann sagen, was denen so durch den Kopf schießt. Und ich bin immer eher so jemand, dass ich gerne meinen Mund halte und dann denke, oh weh,
ja, aber bitte nicht. Aber du kriegst wahrscheinlich auch mit, dann wie sich zum Beispiel auch eine Stimmung im Raum verändert.
Ja, natürlich.
So. Und das ist ja das, was das bei dir auslöst, dass du dich dann vielleicht zurückhältst oder dir denkst so, oh weh, weil du eben aufgrund der starken Empathiefähigkeit mitkriegst, dass sich die Stimmung verändert. Jemand anders würde das ja unter Umständen gar nicht mitkriegen, dass ich da...
Vermutlich die Person, die immer so alles...
Die es raushaut.
Raushauen, ja, genau. Ich glaube, dass das oftmals, ja, jetzt noch nicht mal irgendwie, es ist ja meistens nicht bös gemeint, aber es fehlt dann irgendwo, finde ich, kann tatsächlich dann so ein bisschen dieses sensible Gefühl dafür. Also ich bin schon immer der Meinung, sollte immer vorsichtig sein. Man weiß nie, was man mit welchen Sätzen bei Menschen anrichtet.
Ja, ja.
Das finde ich... ganz, ganz, ganz wichtig, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Menschen, die ihre Meinung dann kundtun, das, was ja auch völlig okay ist, erst recht, wenn es irgendwie im engeren Freundeskreis ist, ne? Da sollte man natürlich seine Meinung sagen dürfen, aber ich denke manchmal, hätte ich das vielleicht anders ausgedrückt oder kann man vielleicht ein bisschen, vielleicht jetzt nicht heute sagen, sondern mal anders, an einem anderen Tag oder so, oder ich muss das jetzt gar nicht wissen. Warum müssen wir das jetzt thematisieren?
Ja.
Also wie gesagt, es kann jeder machen, was er möchte. Jeder darf so reden, wie er will. Ich will das gar nicht in irgendeiner Form jetzt pauschal sagen, dass ich das blöd finde. Ich mache für mich einfach nur immer fest, oder ich stelle für mich fest, ich mache das nicht. Ich bin immer eher so, dass ich erst drüber nachdenke, was kann das bei dem anderen auslösen, bevor ich irgendwas sage. Das ist immer so meine Denke. Und bei vielen ist es so, die sagen erst was und denken dann, oh, scheiße, das war jetzt nicht so.
Das ist auch wieder das, was wir gerade vorhin schon am Anfang gesagt haben. Ne? Wenn ich bei mir bleibe, also wenn ich in Ich-Botschaften spreche,
ach so, ja.
Ne? Bei mir bleibe, dann kann ich anderen ja was sagen, auch über das, was andere machen, mit mir macht. Ich finde das dann eher wichtig, das auch teilweise zu sagen, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil was der andere dann damit macht, entzieht sich ja so oder so deiner Kontrolle.
Mhm.
Ne? Das Problem ist aber natürlich, dass viele Menschen mit ADHS das dann stärker spüren und mitkriegen. Wie eben, weiß ich nicht, jemand rollt die Augen und so, dass man das dann mitkriegt. Und dass dann eben solche Dinge stärker innerlich mitschwingen.
Ja.
Ne? Also ich denke schon, dass ich sehr empathisch bin. Ich habe aber auch für mich gelernt, die Empathie, also das so ein bisschen von mir wegzuhalten, wie es anderen geht damit. Weil natürlich muss ich auch im Beruflichen manchmal Sachen sagen, die meinem Gegenüber nicht passen.
Ja, aber ja, dafür bist du, genau, da bist du ja für, also ich meine, ne,
genau,
da sitzt die Person ja bei dir.
Das ist korrekt, aber das, ich muss natürlich da auch überlegen,
was macht das?
Was macht meine Intervention jetzt mit dem anderen?
Ja.
Ne? Also, das muss ich als Therapeutin ja auch überlegen und ich mache es dann aber bewusst trotzdem, weil genau das die Person ja deswegen bei mir sitzt.
Ja.
So. Und ich habe da natürlich andere Tools, also anderes Werkzeug zur Verfügung, das zu tun, als du im privaten Kontext.
Ja.
Ja, also zum Beispiel, ich kündige das an, bevor ich fies werde.
Echt? Okay.
Ja. Ich sage dann immer, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch.
Aha, okay.
So, dann wissen die schon, jetzt kommt irgendwas, was mir nicht schmecken wird. Mhm. Und dann kommt in der Regel, ja, klar, sagen Sie mal. Mhm. Ne? Und dann habe ich die Erlaubnis. Mhm. Und dann sage ich das. Ich sage das natürlich wertschätzend, ne? Aber ja, das sind dann Sachen, die dem anderen unter Umständen. Aber so kommt man ja nur weiter.
Und ja, natürlich.
Ich finde, im Privaten, und da sind wir wieder bei dieser Überanpassung auch, wenn man dann eben weiß oder spürt, was Dinge mit Leuten machen und man kontrolliert sich selber dann, weil man sich verantwortlich dafür fühlt, wie der andere sich jetzt fühlt.
Das ist eine Überanpassung.
Das würde ich Überanpassung tatsächlich nennen, weil du da eine Verantwortung übernimmst, die eigentlich gar nicht auf deiner Seite liegt.
Ja, stimmt.
No?
Ich denke dann immer, ich bin einfach nur ein netter Mensch.
Ja, nein, ich finde, da auch da ist immer die Frage, wie ist das in der Balance? Ich meine, es ist ja auch nicht gut, immer und ständig alles rauszuhauen, was man so in seinem Leben raushauen möchte.
Ja.
Ja, das will ich auch nicht sagen. Aber wenn man das immer und ständig macht und sich selber immer und ständig kontrolliert und zurücknimmt und überlegt und dann so in seinem Kopf ist und denkt so, oh, weiß ich nicht, oh, was macht das jetzt mit den anderen? Oh, wie ist die Stimmung? Oh, ne? Das ist ja wahnsinnig anstrengend.
Ja, ich wäre, glaube ich, eine gute Diplomatin.
So, ja, ist wahnsinnig anstrengend.
Ja, das stimmt.
Und dann wird es zum Problem. In dem Moment, wo es immer auch Energie zieht, wird es zum Problem. In dem Moment, wo ich, keine Ahnung, also ich bin ja auch so, dass wenn ich einen Film gucke, Moritz weiß schon immer genau, an welcher Stelle er zu mir rüber gucken muss, wann ich anfange zu heulen.
Ach Gott, ja.
Ja. Dann merkt er so, okay, da drüben wird still, dann guckt er schon so und dann heulst du.
Bei mir ist das dann der Mann. Er hat so, sich kurz nach vorne beugt. Ich merke das auch. Und tatsächlich, meine Tochter macht das mittlerweile auch, dass sie so. Aber heulst du schon?
Und das finde ich halt immer, bestimmte Filme mag ich gar nicht im Kino gucken, noch nie. Weil ich ganz genau weiß, dass ich im Kino nicht so schön heulen kann wie zu Hause und dann die ganze Zeit mich so regulieren muss, weil ich keinen Bock habe, im Kino anzufangen.
Du meinst so dieses Schluchzen? Also so leise Tränen, die runterlaufen, ja, ist ja egal, ist ja dunkel, aber so das ist ja schon doch etwas unangenehm.
Ich weiß noch, als ich mit Moritz in Bailey 2 war.
Was ist das?
Bailey ist eine Geschichte über einen Hund.
Ach Gott, mach und, doch sowas
ja,
nicht.
Ja. Und im ersten Teil stirbt Bailey halt auch immer wieder, ne, und wird dann immer in anderen Hunden wiedergeboren. So.
Ach Quatsch.
Das heißt, es war dann einfach klar, dass bei Bailey 2 auch Hunde sterben.
Und was ist denn das für eine Filmreihe mit sterbenden Hunden?
Ja, aber es ist ganz
denkt sich denn sowas aus? Das ist ja grauenvoll.
Ja, sehr plakativ kurz zusammengefasst. Der ist echt süß, der Film eigentlich. Mhm. Und dann sind wir in Bailey 2 gewesen und dann habe ich schon zu Moritz gesagt, so, oh, wollen wir uns das wirklich antun? Und Moritz war da, ich weiß gar nicht, 8 oder so. Und dann meinte er so, ja, ich weiß nicht, ja, da war ich beim ersten Teil auch traurig. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wir machen das jetzt. Und das war witzig, das war im Sommer und dann kommen wir ins Kino rein, kein Mensch.
Ah, okay.
Nur Moritz und ich, wirklich, das ganze Film, Moritz und ich, die haben nur den Film für uns gemacht. Das war so cool. Und da hat er nicht geheult und ich habe dann irgendwann auch wieder schluchzend da gesessen und hat auch gesagt, Mama, ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Weiß ich noch. Also als er klein war, war er dann immer irritiert, wenn ich dann angefangen habe zu heulen. Und mittlerweile ist er dann immer eher so, na, kommt schon. Ne? Also er weiß ganz genau, an welchen Stellen das bei mir dann hundertprozentig kippt.
Ja.
So, ja. Ne? Und Tiere sterben ist ja ganz schwierig.
Aber noch nicht mal sterben. Ich hatte auch mal, war ich mit meinem Mann auch noch nicht verheiratet. Da kannte er mich also noch nicht so gut. Und da haben wir eine Tierdoku geguckt. Und da wurde einfach ein Löwe gemobbt von der ganzen anderen Löwen. Also so ein einsamer Löwe, der wollte irgendwie da so andocken. So, ich bin so ganz alleine. Lasst ihr mich in eure Gang? Und dann haben die den so hart gemobbt. Und dann ist der so traurig wieder von dann gezogen. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Der Jojo war völlig entsetzt. warum weinst du denn? Ja, aber das ist so traurig. Er ist jetzt alleine und er läuft jetzt da ganz alleine durch Afrika und hat immer noch keine neuen Freunde gefunden und so. Das war für den, glaube ich, auch erstmal so, oh, wow, was ist das denn für eine Frau? Mhm, okay, das weiß der mittlerweile. Also bei Tierfilmen und also auch gerade Tierdokus, die ja oftmals einfach nur widerspiegeln, wie die Natur so ist. Und die Natur ist halt einfach auch einfach ganz oft ganz schlimm.
Gnadenlos.
Gnadenlos. Und wenn Kinder mit im Spiel sind, das hatte ich früher auch nicht so krass. Früher habe ich auch Horrorfilme mit Kindern, fand ich am tollsten. Mittlerweile denke ich, boah, wer denkt sich aus, einen Horrorfilm mit einem Kind zu machen? Das kann doch nur ein völlig unempathischer Mensch sein. Finde ich auch ganz schlimm und ganz schwierig. Aber meine Tochter hatte letzte Tage war das, irgendwann diese Woche, im Laufe der Woche, versehentlich unseren Hund getreten. Sie wollte eigentlich das Kuscheltier wegschießen und sie hat den Hund getroffen. Wer uns kennt, unser Hund ist so ein 2-Kilo-Monster, so ein 2-Kilo-Mäuschen und die hat sich da so reingefühlt und ich wusste genau, was sie meint. Sie hat sich so krass da reingefühlt, die hat wirklich sehr, sehr, sehr lange bitterlich geweint. Die saß bei mir auf dem Schoß mit ihren 11 Jahren und die ist wirklich nicht klein und ich habe sie kaum beruhigt gekriegt, weil sie die ganze Zeit immer davon geredet hat, wie schlimm das jetzt für den Hund war und wie sehr der Hund sie ja jetzt auch nicht mehr mag. Das war, glaube ich, auch so mit das Schlimmste, dass sie dachte, der Hund mag sie nicht mehr.
Ja.
Aber da habe ich gedacht, so, boah, das ist 1:1 wie ich. Ich würde auch jetzt so heulen, einfach weil ich denken würde, boah, der Hund sitzt da jetzt und denkt, warum hat die das gemacht? Wie kann die nur? Die hat mich getreten, ich habe doch gar nichts getan. Weil man so sich so krass da reinfühlen kann. Das ist nicht immer schön. Ich sage mal, für die Freunde, die ich so habe, die du so hast, für die ist das schön, weil wir, glaube ich, sehr, sehr nette Freunde, also so als freundschaftlich Freunde, gute Freunde. Wir sind gute Freunde, weil wir uns sehr viel reindenken können in die andere Person und sehr empathisch mitdenken und mitfühlen und da, glaube ich, große offene Ohren haben, man uns das immer erzählen kann und man immer das Gefühl hat, oh, bei der fühle ich mich total verstanden. Aber genau. Für einen selber ist das manchmal echt kräftezehrend und anstrengend.
Ja, total. Es ist auch tatsächlich für mich bei Freunden und Freundinnen was anderes als bei PatientInnen.
Weil, ja, Gott sei Dank.
Ne, weil da, klar fühle ich da mit, aber da kann ich mich aufgrund meiner Struktur, also meiner fachlichen Struktur, diagnostisch weiß ich, wie es einzuordnen ist, ich weiß, wie ich da vorgehen kann, da fühle ich mich auch nicht hilflos, ne? Auch wenn jemandem ganz, ganz schlecht geht. Im Gegenteil, je schlechter es jemandem geht, desto besser bin ich.
Ja.
Ich kann mit Krisen super gut umgehen. Hm. Bei Freundinnen auch. Hm. Aber da bin ich natürlich eher dann auch solidarisch und
ja.
Boah, wenn es dann jetzt um Mann geht zum Beispiel, boah, was, das ist ja doof, dass er
da drauf da, ne?
Ja. Und bin dann so ganz in der Sache drin,
ja.
Ne? Und dann denke ich da auch manchmal hinterher, wo wir da bei Rejection Sensitivity wären, dass ich dann hinterher denke so, boah, die vertragen sich bestimmt wieder gleich und ich
und dann bist du die Böse.
So rausgehauen. Oh nein, ne? Weil ich dann so eben in diesem extrem empathischen Modus war.
Ja, ja.
So, und da merkt man auch wieder die Verknüpfung.
Mhm.
Ja, dass die Sachen untereinander halt alle irgendwo verknüpft,
super verknüpft sind. Ja,
ne?
Ja.
Insofern, genau, das finde ich ist so auch, wäre mir wichtig, dass das so die Takeaway-Message ist. Mhm. Also mitzunehmen. Einmal, jeder Mensch kann natürlich solche Symptome oder so Dinge mal haben.
Ja.
Das heißt noch lange nicht, dass man ADHS hat. ADHS ist immer wichtig zu gucken, ist das etwas, was oft auftritt, überdauernd auftritt, in unterschiedlichen Situationen auftritt. Ja. Und zusätzlich auch dann eine Belastung mit sich bringt oder vielleicht auch manchmal eine Superheldenqualität an der Stelle, aber meistens hat es sowohl die eine Seite als auch die andere Seite.
Hm.
Also, dass es Vorteile hat und Nachteile hat.
Hm.
Und dass man immer aufpassen muss, dass die Nachteile nicht überwiegen, weil das tatsächlich etwas ist bei allem, worüber wir in den letzten 2 Folgen gesprochen haben, das sehr stark an den Selbstwert geht, sehr stark an die Energie geht.
Ja.
Ne, an die eigene innere Balance und wenn die Energie ganz doll aufgebraucht ist, die innere Balance nicht gehalten wird und der Selbstwert angeknabbert ist, dann ist man relativ schnell in so einer Erschöpfungsdepression unter Umständen, was ja bei ADHS tatsächlich nicht selten auftritt, dass man dann von, sage ich mal, ganz guten Phasen in so depressive Phasen wechselt, die dann eben genau vor dem Hintergrund, weil man sich einfach verausgabt hat über diese ganzen Sachen, die wir jetzt so beschrieben haben, das ist tatsächlich eine Problematik und auch an diese Sachen angeknüpft, zum Beispiel auch sowas wie Angstproblematiken, aber da können wir auch nochmal ausführlicher ein anderes Mal drüber reden.
Ja. Was machen wir denn in der, lass mich nachdenken, ist jetzt die dritte Folge, was machen wir denn in der vierten Folge? Sollen wir da mal über die schöne Perimenopause sprechen? Hast du Bock?
Ja. Auf Perimenopause für sich habe ich keinen Bock.
Nein, das hat ja niemand, aber...
Doch, also manchmal, wenn man sich Insta anguckt, man sollte es ja auch als weibliche Superpower-Wechselphase sich orientieren, dass man endlich bei seinen Bedürfnissen ist.
Stimmt, das habe ich tatsächlich letztens auch wieder gesehen. Das war auch irgendwie jemand nicht ganz Unbekanntes, der gesagt hat, ja... Jetzt fühle ich mich als Frau, also ich nicht, dass ich jetzt nicht ganz nachvollziehen konnte. Ich habe jetzt schon auch irgendwo verstanden, was sie mir damit sagen wollte oder was sie generell damit sagen wollte. Aber so dieses jetzt fühle ich mich als Frau und jetzt weiß ich wieder, wer ich bin und jahrelang war ich nicht ich selbst. Jetzt bin ich wieder ich selbst. Da habe ich gedacht, ja, mein Gott, jetzt also man muss das jetzt aber auch nicht übertreiben. So schön ist das jetzt auch nicht alles hier. Aber den Grund, also das Grundprinzip habe ich schon irgendwo verstanden.
Ja, aber das ist genau wie mit dem ADHS. Da haben wir ja am Anfang jetzt auch gesagt, so, ne, das ist einerseits so gehypt, ne, so, oh ja, Superpower und so, ne, Superhelden im Alltag.
Voll.
Finde ich, ist auch an der Sache vorbei, ne. Es hat alles ein Für und Wider.
Ja, natürlich.
Und das ist bei der Perimenopause natürlich genau das Gleiche und da werden wir uns genauso ehrlich drüber unterhalten, wie über die Sachen jetzt von ADHS, weil ich einfach finde, es bringt nichts, es zu verdammen und es bringt aber auch nichts, es irgendwie so über den Klee zu loben, weil es ist weder das eine noch das andere. Ja. Also ich bin immer so sehr gegen Schwarz-Weiß. Mhm. Ich bin großer Fan von Grautönen, ne, weil natürlich hat es Vorteile, aber es hat halt auch Nachteile und es ist eine Chance, aber es ist auch erstmal ein Kampf irgendwo.
Ja, also ich finde auch die Nachteile echt überwiegend.
Also ich sehe durchaus auch Vorteile für mich. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade schon festgestellt, dass man oder dass auch Frau, wenn man älter wird, bestimmte Dinge aufgrund von einer höheren Lebenserfahrung sich anders anfühlen oder
ja, man irgendwo gefestigter ist in seinem Sein.
So, insofern ist es ja vielleicht ganz gut, dass die Perimenopause in der Regel erst irgendwann.
In der Regel.
Ja, schönes Wortspiel.
Lustig.
In der Regel erst in den 40ern anfängt. Bei manchen Frauen natürlich auch schon früher, wobei ich die tatsächlich überhaupt nicht beneide, weil ich finde gerade die 30er, aber da können wir das nächste Mal ja ausführlicher drüber sprechen und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter begleitet.
Ja, auch immer bitte gerne Feedback. Ne? Also wenn auch jemand irgendwie sagt, so ich möchte das jetzt hier irgendwie nicht irgendeiner Form groß kommentieren, man kann das auch in die DMs schreiben, dann kriegt es halt keiner mit außer wir oder man kann eine WhatsApp schreiben. Kann man eine WhatsApp schreiben? Ja, selbstverständlich. Warum kann man eine WhatsApp schreiben? Wie komme ich denn da jetzt drauf?
Weiß ich auch nicht. Weil ich da gerade etwas irritiert wäre.
Nein, man kann natürlich keine WhatsApp schreiben. Was für ein Quatsch. Nee, ich glaube, das war jetzt einfach, ich war jetzt irgendwie der Meinung, ich hätte meinen Firmenaccount verlinkt, aber das ist ja Quatsch, das hat ja damit gar nicht, da ist aber meine Handynummer tatsächlich auch mit drin, weil es halt ja auch der die Firmennummer ist. Nein, also dann bitte über DM bei Instagram oder Facebook oder wie auch immer. Aber
oder gerne über die Kommentare.
Ja, aber wenn man sich jetzt nicht so traut.
Ja, aber vielleicht mögen es manche aber auch einfach für alle teilen, weil dann kann man auch für alle antworten. Das ist auch toll. Also wenn das jemand sich traut, super. Wenn sie es nicht, ist auch super. Wir machen auch DM-Beantwortung.
Genau.
So ist das.
Jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir fast 60 Minuten gelabert. Und
wir hoffen, dass ihr eine gute Zeit habt. Und wir freuen uns auf eure weitere Begleitung.
Genau.
So. Bis bald.
Tschüss.